Free FM.
Am Mikrofon ist Julius Tauber. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Heute nehmen wir euch mal mit auf eine Reise in eine faszinierende Welt, die meistens vielen verborgen bleibt. Die Arbeit der Rettungshundestaffeln. Wenn Menschen vermisst werden, zählt jede Minute. Dann kommen sie zum Einsatz. Hochspezialisierte Hunde und ihre menschlichen Teampartner, die gemeinsam Leben retten können. Wir sprechen heute mit zwei Vertretern der BRH Rettungshundestaffel Region Donau-Iller. Ihr erfahrt, wie Mensch und Hund zu einem eingespielten Team werden, was hinter der intensiven Ausbildung steckt und welche beeindruckenden Spezialisierungen es gibt. Von der Flächensuche über Trümmersuche bis hin zu Wasserortung und Mantrailing. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Doris Winkler und Reinhold Klier. Ihr seid on air. Ihr dürft ruhig was sagen.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo.
Herzlich willkommen. Wir starten traditionellerweise, kann man sagen, mit einer kurzen Vorstellungsrunde hier in die Sendung. Vielleicht, Doris, fangen wir kurz mal bei dir an. Du bist die zweite Vorsitzende der Rettungshundestaffel.
Genau, ich bin die zweite Vorsitzende der Rettungshundestaffel.
Was sind genau deine Aufgaben in dem Bereich?
Ja, den ersten Vorsitzenden zu unterstützen. Es gibt organisatorische Sachen zu bewältigen. Wir machen ja Prüfungen, wir machen Ausbildungsveranstaltungen, also so ein bisschen Hintergrund. Ne? Und was ich natürlich auch bin, Rettungshundeführerin. Ich führe einen 8-jährigen Australian. Reinhold Australian Cattle Dog und der geprüft ist in Fläche und Trümmer, also einsatzfähig ist.
Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch dazu. Genau. Wie sieht denn, bevor wir jetzt noch auf deinen Mitstreiter sozusagen kommen, deine Freizeit aus, wenn man so von Freizeit sprechen möchte? Ein Stück weit ist es ja auch deine Freizeit.
Also die Freizeit in der Rettungshundearbeit, wie die aussieht. Gut, wir trainieren natürlich zweimal die Woche, je nachdem, was man macht, dreimal die Woche. Wir sind sonntags zum Beispiel immer in Waldgebieten unterwegs und trainieren da. Na, da sind wir schon so 6 Stunden unterwegs. Fangen wir morgens um 10 an, das geht dann so bis um 3 oder 4, je nachdem, wie viele Mitglieder auch dann dabei sind und in Gruppen aufgeteilt werden. Und ja, ansonsten halt trainieren.
Verrätst du uns noch, was du in deiner privaten Freizeit machst?
Ja, ich habe einen Hof mit Pferdehaltung, mit zwei Pferden. Es sind ungefähr 1 Hektar Grund drumherum, die gepflegt werden müssen. Es ist ein altes Bauernhaus mit großem Gemüsegarten. Also ich bin da auch schon beschäftigt.
Also tierisch geht sowohl privat wie auch beruflich, wenn man so möchte.
Ja, so ungefähr so als Nebenerwerbslandwirtin kann man sagen, ja.
Reinhold, wie schaut's bei dir aus? Vielleicht fangen wir erstmal mit deiner privaten Freizeit an.
Die private Freizeit heißt eigentlich sehr viel Gartenarbeit. Ich habe 3 Gärten zu pflegen, bin ein bisschen so als Rentner noch nebenzu ein bisschen als Hausmeister unterwegs. Also über Arbeitsmangel kann ich mich nicht beklagen und ansonsten der Rest des Tages ist den Hunden gewidmet und der Vereinsarbeit.
Und was sind deine Aufgaben als erster Vorsitzender? Kommst du überhaupt noch sozusagen zum eigentlichen operativen Geschäft oder bist du sehr viel mit Repräsentieren beschäftigt?
Repräsentieren ist natürlich wichtig, aber nicht alles. Es ist auch wie hier sehr viel Hintergrundarbeit zu leisten, telefonieren, Termine machen mit den Jagdpächtern und so weiter. Dann, wenn jetzt Veranstaltungen sind, wie bei der Ehrenamtsmesse, die ganze Organisation, die wir uns dann entsprechend teilen, da geht einiges an Zeit drauf. Oder eben jetzt vor kurzem eben die 10 Tage Trainingslager in Mosbach, wo eben auch jetzt im Nachhinein eben noch die Kosten verteilt werden müssen. Da steckt viel Bürokratie dahinter.
Wer ist nach 10 Tagen mehr geschafft, ihr oder die Hunde?
Ich glaube, das sind wir beide. Es sind beide entsprechend müde. Die Hunde, je nachdem, die kleine Lilly mit ihren 3 Jahren, die sagt Hibi Juje nochmals. Der Große mit seinen 7 Jahren sagt, ach ja, wäre schön, wenn es noch ein bisschen weitergeht, bin aber auch nicht böse, wenn wir jetzt
langsam mit Feierabend sind.
Genau.
Und wir fangen hier erst an in der Plattform bei Radio Free FM und wollen jetzt heute insbesondere über die Aufgaben, aber eben auch über die spannenden Ereignisse im Rahmen der Rettungshundestaffel Ulm, beziehungsweise nein, nicht Ulm. So viel habe ich jetzt ja schon gelernt. Wir müssen aufpassen. Rettungshundestaffel Donau-Iller. Wenn wir jetzt aber mal ganz ehrlich sind, arg viel mehr, außer dass es mit Rettung und mit Hunden zu tun hat, wissen wir jetzt aktuell nicht. Außer dass wir euch, Reinhold, und Doris entsprechend schon mal kennengelernt haben. Eure beiden Begleithunde heute, Lilly und Merlin, auch schon. Zumindest so ein bisschen am Rande. Jetzt interessiert uns aber natürlich zu Beginn der Sendung brennend, was genau verbirgt sich denn hinter der Arbeit einer Rettungshundestaffel? Jetzt gehen wir mal vom Allgemeinen später dann ins Spezifische. Was macht genau eine Rettungshundestaffel für diejenigen, die jetzt vielleicht mit Blaulichtorganisationen noch gar nicht bewandert sind, neben Polizei und Feuerwehr natürlich?
Die Rettungshundestaffeln bilden Rettungshunde-Suchhunde aus, um dann auch einzusetzen, Manpower und die Hunde, wenn Personen vermisst werden, zur Suche, dann eben in der Fläche, im Wald, wenn jemand nicht mehr heimkommt oder einen Abschiedsbrief hinterlegt hat, dann kommen wir ins Spiel, wenn die Leute nicht kurzfristig gefunden werden. Ansonsten sind unsere Hunde auch in Trümmersuche ausgebildet. Kommt bei uns in Deutschland Gott sei Dank nur selten vor, dass ein Haus einstürzt. Aber wenn es dann so ist, wie zum Beispiel auch in Köln, wo das Stadtarchiv eingefallen ist, haben Hunde von uns gesucht. Im Ahrtal haben Hunde gesucht.
Aktuell ist jetzt in Riedlingen gewesen, ne?
Der Zugunglück. Genau, in Riedlingen, der Zugunglück, ja. haben die Trümmersuchhunde waren unterwegs. Also das sind die Aufgaben, für die wir die Hunde ausbilden.
Jetzt hast du gesagt, nach einer gewissen Zeit, wenn die Menschen nicht gefunden werden, dann kommt ihr ins Spiel. Kann man das genau definieren, was eine gewisse Zeit ist, oder hängt das immer von Fall zu Fall ab?
Das hängt immer von Fall zu Fall ab. Oft reicht es ja, dass derjenige, demente Person, weiß man, 5 Stellen, die werden erstmal von der Familie abgesucht, und bevor die nicht abgesucht sind, das Naheliegendste, dann fängt im Hintergrund die Maschinerie an zu laufen, die Alarmierungskette, sprich Vermisstenanzeige bei der Polizei. Die Polizei entscheidet dann, was alles alarmiert werden soll und muss, was man braucht, und dann geht der Alarm runter und wir fahren an.
Also das heißt, das Ganze ist ganz klar definiert, wahrscheinlich auch mit Notfallplänen etc., wann ihr sozusagen ins Spiel kommt. Wie ist denn so eine Rettungshundestaffel aufgebaut? Hat man da ähnlich wie bei einer Feuerwehr oder eben auch beim Rettungsdienst Rufbereitschaft, hat man irgendwie so einen Pager dann immer dabei, oder gibt es spezielle Hunde, die dann vor Ort immer in Anführungszeichen vorgehalten werden, die dann auch gleich zum Einsatz kommen? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Hunde sind eigentlich immer bei uns, das sind unsere eigenen Hunde. Ich sage immer, ich habe mir Hunde angeschafft, und weil mir es langweilig worden ist, habe ich die Rettungshundearbeit angefangen mit den Hunden.
Jetzt wäre es natürlich interessant, was deine Hunde dazu sagen würden, gell?
Genau. Gott sei Dank können sie nicht immer reden. Die sind also immer bei uns. Wir sind 24/7, 365 Tage im Jahr abrufbereit. Wir haben den Pager, heutzutage ist es auf dem Handy, die Alarmierungsbereitschaft. Und wenn der runtergeht, packen wir unsere Sachen und es geht los.
Wie lang oder wie viel Zeit darf da vergehen? Ist das wie bei der Feuerwehr, wo ihr dann, sag mal, zu Hause habt ihr schon so ein Kämmerchen, wo ihr die ganzen Sachen gelagert habt, dass es dann schneller geht, oder geht das dann schon etwas geordneter zu?
Wir haben natürlich, unsere Autos sind entsprechend mit einem gewissen Grundstock ausgerüstet, sodass eigentlich im Prinzip, sollte man irgendwo unterwegs sein, nur noch heimgefahren muss, die Hunde einladen und dann geht's los. Was man natürlich immer frisch und ähnlich dazu packen muss, ist ein bisschen Notverpflegung für die Hunde, unbedingt Wasser für die Hunde. Das muss immer frisch abgepackt werden. Da kann man nicht sagen, ich habe jetzt 5 Liter und das ist vom letzten Jahr.
Da sollte man dann schon schauen, ne?
Ja.
Doris, ihr habt jetzt gerade schon im Vorgespräch erzählt, euer Gebiet hört sozusagen an der Iller auf, beziehungsweise auch an der Donau, also ihr seid an der bayerischen Seite unseres Sendegebiets tätig. Wie viele Leute seid ihr denn bei euch in der Rettungshundestaffel, die dann im Falle des Falles zum Einsatz kommen?
Wie viel haben wir? Ich habe die Zahl nicht ganz so.
Das sind circa 30 Leute, die hier in Frage kommen, die in Einsatz gehen dürfen, die sämtliche Ausbildungen hinter sich gebracht haben, beziehungsweise aufgefrischt haben, weil die Ausbildungen müssen teilweise alle ein bzw. zwei Jahre für Hund bzw. auch für den Hundeführer neu gemacht werden.
Tatsächlich also regelmäßige Revision, ja, wenn man so
ja
möchte.
Also da sind ja viele, viele Prüfungen zu machen. Wir haben ja nicht nur die Prüfung für die Hunde, sondern wir haben auch Erste Hilfe Mensch, Erste Hilfe Hund, die Suchtrupphelfer-Schulung, die regelmäßig gemacht werden muss, weil wir sind ja nicht nur als Hundeführer unterwegs, sondern wenn jetzt ein anderer Kollege mit dem Hund unterwegs ist, laufen wir dann als Hundeführer auch im Prinzip als Suchtrupphelfer mit, um ihn zu unterstützen.
Mhm. Das heißt also, wenn ich da kurz reingrätschen darf, es ist immer ein Hund mit seinem oder ihrem Herrchen, Frauchen.
Man geht, wenn man in den Einsatz geht, geht man immer als Team. Das sind immer zwei Leute. Das heißt, es ist der Hundeführer mit dem Hund und es ist der Suchtrupphelfer. Der Suchtrupphelfer ist im Prinzip auch dafür ein bisschen da, zu sagen, okay, ich übernehme den Funk mit dem Gruppenführer oder mit der Einsatzleitung. Wenn man zum Beispiel das Gebiet beendet hat, dann muss man ja sich rückmelden, dass man jetzt fertig ist, das Gebiet abgesucht hat und nichts gefunden hat. Und dann fährt man, entweder kriegt man ein Kommando zurück fahren oder man kriegt gleich ein neues Gebiet zugeteilt oder erst nach dem Zurückfahren, dass man sagt, okay, 5 Minuten Pause und wir gucken mal, oh nee, jetzt kannst du ins nächste Gebiet fahren. Mhm. Aber es sind immer zwei, es ist auch, dient auch einfach der Sicherheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund irgendwo blöd fliege, über irgendeinen Stock oder sowas und ich komme nicht mehr hoch,
Und dann sitzt du am besten noch in dem Funkloch, ne?
Genau,
da gibt es ja auch einige davon.
Also von daher ist es immer als Zweierteam ausgestattet. Und
zwei Menschen, ein Hund.
Zwei Menschen, ein Hund, genau.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen eure Einsatzgebiete genauer beleuchten, fangen wir jetzt mal mit dem in Anführungszeichen Klassiker an, wenn man so möchte. Reinhold, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert. Die demente Person, die jetzt beispielsweise aus der Pflegeeinrichtung verschwindet, mhm, oder auch andere Suchfälle, die jetzt durch die Polizei und ähnliche nicht gelöst werden können. Wie geht ihr vor an dieser Stelle, wenn ihr alarmiert werdet?
Wie gehen wir vor? Wir haben eine Einsatzleitung, beziehungsweise dann auch die sogenannten Gruppenführer und der Zugführer. Also Einsatzleitung ist immer die Polizei. Der Zugführer, der kommt von uns aus der Staffel, hat eine spezielle Ausbildung als Zugführer, muss also Prüfungen machen, um das machen zu dürfen. Und der hat dann die Übersicht, in was für einem groben Gelände gesucht werden muss. Und dieses Gelände wird in einzelne Parzellen eingeteilt. Mhm. Anhand von Wegen, Grenzen, Büschen und so weiter. Und die kriegen wir zugeteilt, diese Gebiete, um die abzusuchen. Und dann heißt es, okay, dahin fahren, anhand von Koordinaten absuchen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Rückmeldung, was gefunden, nichts gefunden.
Und wie genau funktioniert so ein Ersuchen in diesem Gebiet? Wie kann man sich das vorstellen? Also und wie kriegt der Hund mit, hey, ich muss jetzt suchen anfangen?
Na gut, der Hund ist ja ausgebildet. Der hat ja im Prinzip eine Prüfung absolviert in der Fläche mit einem Leistungsrichter. 25.000 Quadratmeter, 25 Minuten, 3 Personen suchen. 1 bis 3 Personen suchen. So. Und wenn er die bestanden hat, der weiß ja, was er zu tun hat. Der sucht Lebendgeruch, der Hund. Und dieser Lebendgeruch, das ist die sogenannte Buttersäure. Man weiß das, wenn man so mal eine Woche so, was da so ein bisschen möpselt, ne? Das ist die Buttersäure, die sich zersetzt. Und die riecht der Hund auch, wenn man frisch aus der Dusche kommt. Mhm. Und der weiß dann ganz genau anhand des Trainings, okay, ich muss diesen mit speziellen Kommandos, Such und Hilf meistens. Er hat einen Einsatz, also ein Geschirr an mit Glocke und da weiß er, das ist sein Arbeitsgerät, jetzt heißt es, jetzt gilt es, jetzt muss er suchen. Mhm. Wenn es ausgezogen ist, weiß er, okay, Feierabend. So, er kriegt das an, er wird angesetzt, man hat als Hundeführer eine Karte halt mit dem Gebiet. Man muss natürlich prüfen, wo kommt der Wind her, wie setze ich ihn am besten ein, dass er am besten zum Ziel kommt. Mhm. Und dann suche ich dementsprechend ab.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Du hast es vorhin so ein bisschen gesagt. Man kommt frisch aus der Dusche und der Hund denkt sich so, meine Güte, wann hat er denn das letzte Mal geduscht? Der Hund weiß sofort, wonach er suchen muss, oder? Weil als Mensch würdest du ja sagen, die Menschen riechen anders.
Nein, es ist ja...
Oder verschieden.
Es ist ja so, man baut das ja langsam mit kleinen und jungen Hunden auf. Ja, die lernen ja als erstes in so einer Gruppe einfach zu den Leuten hinzugehen und dass Leute toll sind, dass Menschen toll sind. So, sie kriegen ein Leckerli, man steht auf, man geht. Die nächste Steigerung ist dann, Man versteckt sich hinterm Baum, das heißt, der Hund sieht, dass der Mensch weggeht, der kleine Zwerg, und findet das ganz toll, weil er kriegt ja dann auch immer was. Er kriegt irgendwas, was er sonst nicht bekommt. Und so wird das langsam über einen langen Zeitraum aufgebaut, bis der Hund diesen Geruch drin hat vom Menschen. Das heißt, er verbindet das, der menschliche Geruch, diese Buttersäure, mit der Belohnung. Mhm. Und das ist eigentlich das ganze, der ganze Zauber.
Also kann man schon sagen, ein Stück weit instinktbedingtes Handeln an der Stelle durch den Hund.
Ja,
na gut. Vielleicht ja, als Beispiel zum Sagen, auch wir wissen ja, können unterscheiden, ist vor uns jetzt mal ganz ein Kuhstall oder ist es ein Schweinestall, ohne dass wir sagen können, dieses Schwein ist es oder dieses Schwein ist es oder diese Kuh riecht jetzt so oder dieses, sondern es ist einfach der Geruch Mensch und so oder der Geruch Kuh oder der Geruch vom Schwein.
Da wäre ich jetzt mal gespannt, wenn du die Leute auf der Frage auf der Straße fragst, ob die das wirklich unterscheiden können. Aber wir wissen, was du meinst. Man weiß ungefähr, um was es geht, und der Hund weiß auch hinterher auch, um was es geht.
Ja, man muss natürlich, wenn ich dazwischen nochmal, man muss einfach sagen, wir trainieren, das, was wir trainieren, ist erstmal Lebendgeruch. Das ist ganz wichtig. Deshalb kommt jetzt eine andere Komponente ins Spiel. Man kann auch sogenannte KVP, diese kürzlich verstorbenen Personen. Mhm. Das heißt, es ist im Prinzip ein Leichengeruch. Weil wenn der Hund auf Lebendgeruch programmiert ist, weiß ich nicht, was zeigt er mir an, wenn er eine tote Person findet.
Die dann wahrscheinlich ganz anders riecht.
Genau, die riecht anders. Und das muss man trainieren.
Mhm. Sodass der Hund da am Ende auch Bescheid weiß,
genau,
wie man das genau macht. Das klären wir später noch, ist auf jeden Fall auch hochspannend. Bevor wir jetzt zum Thema Mentraining kommen, noch eine kurze Frage zum Thema Menschensuchen generell. Man kennt es ja vielleicht aus dem Fernsehen bei irgendeiner einschlägigen Bergrettersendung oder ähnliches. Ja, du schüttelst schon mit dem Kopf. Aber meistens Regisseure oder Schauspieler stellen es natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise dar. Nämlich, da kommen dann eine Horde von Menschen, ich betone Menschen ohne Hunde, stechen dann mit irgendwelchen Stecken ins Erdreich oder auch in den Schnee, und dann stellt man fest, oh ups, da ist niemand und ich gehe den nächsten Schritt nach vorne. Wo würdet ihr sagen, wo ist der Mensch besser, wo ist der Hund besser?
Grundsätzlich ist in der Geschwindigkeit der Hund schneller besser, weil er ja zum Beispiel einen Menschen bei entsprechender Witterung mit leichtem Wind locker aus 300 Meter Entfernung bereits riechen kann. Er kann auch in die Trümmer, in einem Trümmerkegel teilweise bis zu 9 Meter runter riechen, ob da unten jemand liegt. Auch in den Trümmer ist es erst so, erst geht der Hund zeigt an, und dann kommen sie erst mit der Technik, um dann zu schauen, haben sie da unten Geräusche, hören sie etwas mit den Mikrofonen, die ja so fein sind, dass sie dann den Herzschlag hören oder keinen mehr. Und entsprechend wird dann auch die Stelle markiert, ob hier dringend Handlungsbedarf besteht oder nicht. Und in der Fläche, wie gesagt, bis zu 300 Meter, um so eine Fläche, die wir jetzt, sage ich mal, in 20 Minuten komplett absuchen, da brauchen Sie Manpower ohne Ende, weil eine Suchkette durch den Wald zu gehen, müssen Sie alle 5 Meter eine Person haben. Mhm. Dann rechnen Sie sich mal bei einem Quadratkilometer aus, wie viele Personen Sie brauchen, um das abzudecken.
Und da reicht im Gegensatz dazu ein Hund?
Da reicht ein Hund, eine Stunde passt.
Also, dann halten wir fest, Hunde 1, Menschen 0. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen, ich gehe in den Wald, Polizei fragt zum Beispiel, ist da irgendjemand, den wir suchen, und dem jetzt sogenannten Mantrailing?
Ist ein großer Unterschied. In der Flächensuche geht es ja nur um den Geruch Mensch, egal welcher. Im Mantrailing geht es um den Individualgeruch dieses einen Menschen. Das heißt, der Hund braucht einen Geruch von dem Menschen und er braucht eine Spur, an der er ansetzen kann. Das heißt, ich muss einen Geruchsgegenstand sicherstellen, wo ich 100% weiß, das hat nur diese Person angehabt, berührt. Mhm. Den Gegenstand sichere auch ich nur, damit der Hund unterscheiden kann zwischen den beiden Gerüchen. Ah, das eine ist Chefe, das andere ist die vermisste Person. Die wird dann entsprechend gesichert. Man geht zum letzten gesichteten Punkt. dort wird der Hund dann eben dieser Geruchsgegenstand präsentiert. Und im Gegensatz zur Flächensuche, wo der Hund frei im Wald reviert, kann der Mähntrailer dann am Geschirr und an der Leine dieser Spur folgen, auch in der Stadt, ohne sich da beirren zu lassen von den tausend anderen Leuten, die hier irgendwo über diese Spur gelaufen sind. Weil der Hund kann bei einem Einatmen tausend verschiedene Gerüche identifizieren und unterscheiden.
Wahnsinn.
Und so kann er auch dieser einen Spur bis zu 2 Tagen, je nach der Witterung, folgen und nachgehen.
Da fallen uns jetzt gleich 2 Fragen ein. Erstens, wenn du sagst, irgendwas, was dieser Mensch angehabt hat, also da muss das ein Kleidungsstück sein, was kommt in Frage, was kommt nicht in Frage?
Im Grunde kommt alles in Frage. Dem Hund reicht im Prinzip, wenn derjenige ein Glas angefasst hat, wenn ich dieses Glas bekomme und es hat nur diese Person das Glas angefasst, dann reicht es, wenn er an diesem Glas riecht. Das sind also minimalste Geruchsspuren, die der Hund braucht, um fest zu sagen, das ist die Person, die ich suche.
Wahnsinn. Da reicht ein Wasserglas, was man eben mal so eben angefasst hat.
Genau. Es muss einfach, wie in der Forensik eben, die...
Eindeutig sein, dass eindeutig es ein Gegenstand ist, was nur diese eine Person angefasst hat.
Dann kann er das machen, da braucht nicht viel dran sein. Da reichen eben nur die geringe Geruchsspuren, weil wenn man überlegt, dass in der Fläche der Hund auf 300 Meter den Menschen riechen kann, dann kann man sich vorstellen, wie viel nach 300 Meter in der Luft noch übrig ist.
Das führt uns jetzt zur 2. Frage. Du hast gesagt, bis zu 2 Tage, nachdem der Mensch, jetzt gehen wir mal von der Innenstadt aus, da durchspaziert ist, der hinterlässt ja, zumindest nicht wissentlich, irgendwelche Gerüche, also Körpergerüche quasi. Selbst wenn der Wind weht, kann man wirklich sagen, 48 Stunden danach, im Regelfall ist dieser Geruch noch genau dort vorhanden?
Er ist vielleicht nicht mehr 100%ig auf der Spur, weil wir verlieren ja Hautschuppen, Milliarden Hautschuppen. Das ist wie ein, sag ich jetzt mal, ein Nebel um uns rum, der sich ablegt. Er legt sich auch bei Wind relativ stark auf der Spur ab, geht aber auch mit dem Wind, wird weggetragen. Und Umwelteinflüsse, deswegen 2 Tage, Umwelteinflüsse, Sonne, Licht, Regen, bewirken natürlich, dass diese Gerüche immer geringer werden, beziehungsweise immer stärker verschwimmen, sodass die Spur so breit wird und so gering, dass der Hund sagt, jetzt weiß ich nicht mehr, in welche Richtung geht das Ganze.
Das heißt, es hängt natürlich auch von der Jahreszeit ab, ne? Also im Sommer, wenn man so gerne mal ein bisschen mehr schwitzt, kann man sich vorstellen, da hat man so eine richtig dicke Spur für den Hund gelegt. Im Winter vielleicht bei 10 cm Klamotten zwischen Körper und Außenwelt wird das ein bisschen schwieriger.
Nein, an dem liegt es nicht, sondern es liegt daran, dass zum Beispiel da bei 35 Grad auf dem Münsterplatz diese Partikel nicht mehr verwesen. Mhm. Die geben keinen Geruch mehr ab. Die geben erst wieder am Abend, wenn es kühler wird, Geruch ab. Da fangen sie wieder an. Und das ist auch so das Zeitfenster in dem Sinn, wo ein Hund suchen kann, bis diese Geruchspartikel endgültig verschwunden sind. Dann ist einfach rum.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe hier ein T-Shirt, das hat dieser Mensch angehabt und hier, da wurde dieser Mensch gestern beispielsweise gesehen, das ist für den Hund schon mal genug, um zu suchen.
Das ist mehr wie genug.
Wie viel Strecke kann das jetzt sein?
Kommt auf die Kondition, auf die Strecke an vom Hund und wenn es Berg und Tal geht oder ob es eben ist, ob es heiß ist, das kann 1 Kilometer, es kann auch mal 2 Kilometer sein, wo der Hund schafft. Problemlos. Es kann aber bei 35 Grad im Schatten ist 100, 200 Meter vielleicht schon zu viel, weil dieses Einatmen von dem Geruch ist eine solche Anstrengung für den Hund, dass er relativ schnell an Fieber bekommt. Also die Körpertemperatur steigt dann auf 40 und da ist es dann irgendwann nicht mehr vertretbar, den Hund suchen zu lassen, weil die sind so in ihre Aufgabe drin, dass die suchen würden, bis sie umfallen.
Mhm. Tatsächlich auch mit dieser Belohnung vielleicht ein Stück weit wieder vom geistigen Auge. Wahnsinn. Kann man sagen, dass in der Stadt das Ganze etwas schwieriger ist als jetzt zum Beispiel in einer freien Fläche? Oder ist es vielleicht sogar genau andersrum, dass man vielleicht auf dem Acker noch mehr störende Gerüche hat als in der Stadt?
Nee, die störenden Gerüche sind, egal ob Land oder Stadt, im Großen und Ganzen zweitrangig. Es ist, in der Stadt ist eben die Problematik, wenn jemand dann über eine sehr, sehr stark befahrene Straße geht oder an einer extrem starken befahrenen Straße entlangläuft, wird dieser Geruch einfach derart verwirbelt, dass er dann einfach nicht mehr sagen kann, wo ist die richtige Richtung. Mhm. Und er muss ja dieser einen Spur folgen, während er im Wald oder in der Flächensuche hat er den Vorteil, wenn er den Geruch verliert. Ich merke ja meinem Hund, sehe ich es an, dass er was gehabt hat an einer gewissen Stelle, und dann schaue ich, dass er diese Stelle nochmal umkreist und schaut, dass er wieder in den Geruch kommt. Was er beim Mantrailing oft nicht kann, weil wenn er dann einmal falsch abbogen ist, dann ist er im Nirvana.
Müsste dann gegebenenfalls nochmal die Ecke rückwärts.
Genau, wenn man das merkt und erkennt, dann müsste man alles von vorne nochmal anfangen.
Jetzt haben wir ja vorhin schon gelernt, seid ihr sozusagen auf bayerischer Seite zu Hause, und bevor wir jetzt über das Thema Wasserortung und auch Trümmersuche sprechen wollen, mal die Frage dieses lebende Suchen oder jetzt auch Mantrailing, wie oft kommt das so im Alltag eines Rettungshundeführers in einem Kalenderjahr vor?
Also wir haben ungefähr jeden Monat 1 bis 2 Einsätze, wo wir laufen in der Fläche. Mantrailer fertig ausgebildete haben wir im Moment keine, deswegen ist hier null. Aber wir sehen aufgrund der Alarmierung, dass bei jedem Einsatz auch die Mantrailer von anderen Staffeln, Johanniter, Roten Kreuz, ASB, eben alarmiert werden und die vorweg einmal schauen, wo könnte der gute Mann abgeblieben sein oder die gute Frau, welche Richtung, weil im ersten Moment haben wir eine Fläche von um 360 Grad. Durch den Mantrailer wird die halt eben vielleicht auf 80 oder 90 Grad eingeschränkt. Wenn er sagt, ja, die ist Richtung Osten gelaufen, dann wird er Richtung Osten erstmal angefangen mit Flächensuche.
Mhm. Jetzt habt ihr schon gesagt, was wir hier in der Gegend nicht haben, sind Trümmer oder nicht so häufig, Gott sei Dank, irgendwelche Trümmer, die man suchen muss oder in denen auch der Hund suchen muss. Anders sieht es natürlich mit Gewässern aus. Also wir haben ganz viele Flüsse, wir haben zahlreiche Seen, die jetzt vor allem natürlich im Sommer sich großer Beliebtheit erfreuen. Wie sieht jetzt vom Aufgabenprofil her eine Wasserortung im Gegensatz zum klassischen Mantrailing aus?
Die Wasserortung ist im Prinzip eher Richtung Flächensuche oder Trümmersuche. Allerdings ist dort die Anzeige sehr differenziert. Das heißt, es gibt ja auf dem Wasser keinen gewissen festen Punkt, weil wenn der in 2, 3, 4, 5 Meter Tiefe unten liegt, es gibt Strömungen, es gibt Schichtungen, die den Geruch verteilen. Das heißt, der Hund muss vom Boot aus anzeigen, beziehungsweise der Hundeführer erkennt, wie wir in der Fläche auch, der Hund hat irgendeinen Geruch jetzt gefunden, da ist irgendwo was und der Punkt wird markiert, weil Wassersuche ist leider auch immer eine Leichensuche, weil 5 Minuten und dann ist Sense und so schnell kann keiner vor Ort sein. Mhm. Es geht also hier nur um die Bergung dann des Ertrunkenen und dann werden die Punkte, die der Hundeführer markiert, wann sein Hund auffällig worden ist, er auf GPS registriert und ausgewertet und dann gehen die Taucher von der Wasserrettung eben runter und schauen, ob der da unten liegt.
Also es ist quasi ein zweigeteiltes Vorgehen. Wie kann man sich das denn jetzt bei so einem großen Badesee vorstellen, bis man da mal alle möglichen Einheiten abgefahren hat? Das dauert ja auch. Gut, man hat jetzt vielleicht eine andere Zeit, wenn man weiß, man sucht meistens schon nach einer verstorbenen Person. Aber trotzdem haben wir ja vorhin festgestellt, so ein Gebiet kann sehr schnell sehr groß werden. Das heißt, fahre ich da irgendwie einen speziellen Kurs ab, irgendwie Zickzack oder Kreuz oder ähnliches, oder fahre ich einfach mal auf gut Glück raus und gucke, was passiert, beziehungsweise wo mein Hund mir entsprechende Signale sendet?
Es ist auch hier so, dass zum einen habe ich ja meistens irgendwo einen Ausgangspunkt, wo gelegen ist, wo er ins Wasser gegangen ist. Von da aus wird systematisch eben abgesucht, wird natürlich, je nachdem, ist es ein stehendes Gewässer, ist es ein fließendes Gewässer, das ist Aufgabe vom Zugführer und Gruppenführer, hier dann zu sagen, wir fahren hier das im parallel immer ab mit Abstand 10 Meter. Und in dem Moment, wo der Hund auffällig wird, wird eben dieser Punkt markiert. Und so geht es hin und her. Und dann sind halt auch mal nicht bloß ein Hund, sondern es sind mehrere Hunde dann an der Suche beteiligt, wenn das Gewässer entsprechende Größen erreicht.
Und da stellt man auch mal wieder fest, da hat uns der Hund in der Wahrnehmung sozusagen einiges voraus. Lilly und Merlin, das sind Reinhold deine beiden Hunde, richtig?
Das sind diesmal meine beiden Hunde, beide in Fläche und Trümmer geprüft und mehrfach schon im Einsatz gewesen.
Kannst du uns kurz mal mit auf die Reise nehmen sozusagen? Was mussten denn die beiden jetzt alles an Prüfungen bestehen, dass sie so weit sind, wo sie heute sind?
Es fängt an im Prinzip mit der Begleithundeprüfung, die eigentlich jeder Hund irgendwo haben sollte. Dann kommt eine Geschicklichkeitsprüfung. Über Wippe gehen, über Leitern gehen, durch Schläuche gehen, einfach umweltsicher zu werden, weil in der Flächensuche kann auch mal eine wackelige Brücke unter irgendwo kommen. Immer Gebäude drin kann ein Brett oder irgendwas anfangen zu kippen, dass sie da nicht panisch werden. Dazu dient dieses Spielerische, eben über die Leiter gehen, über ein Wackelbrett gehen, über die Wippe gehen. Das müssen sie alles können. Dann kommt die Vorprüfung in der Fläche. Das Ganze wird natürlich parallel eben trainiert, nachdem die Vorprüfung bestanden worden ist, dass man sagen kann, ja, den können wir zur Hauptprüfung zulassen. Dann kommt die Hauptprüfung, die alle Jahre wiederholt werden muss. Also die gilt immer nur ein Jahr. Dann geht's weiter. Um dann wirklich in Einsatz gehen zu dürfen, kommt noch eine Einsatzüberprüfung. Das heißt, eine realitätsnahe Suche am Abend, in der Nacht, im möglichst nicht direkt bekannten Gebiet. Und da stellt sich dann auch erst einmal die Frage, gebe ich das Gebiet frei oder gebe ich das Gebiet nicht frei? Habe ich alles abgesucht? War zufällig keiner jetzt gerade drin oder...
Ist dem Hund was durchgerutscht?
Genau.
Wenn ihr von den beiden mal ein Foto sehen wollt, gibt es natürlich unter freefm.de. Dort gebt ihr einfach ins Suchfeld BRH Rettungshundestaffel oder auch nur Rettungshundestaffel ein und schon kommt ihr zum entsprechenden Artikel, wo wir neben euch beiden eben auch die beiden Hunde mit abgelichtet haben. Trümmersuche hast du es eben gesagt und Flächensuche. Bei der Trümmersuche habe ich doch jetzt das Problem, dass ich gar nicht weiß, ob ich jetzt nach einer toten oder lebendigen Person suche, oder?
Vorrangig wird eben nach Leben gesucht, weil das ist wichtig, weil wenn der Bagger dann kommt, sollte wirklich jeder Lebende rauskommen aus dem Ganzen. Wie gesagt, die beiden stehen jetzt auch vor der Prüfung für KVP, kürzlich verstorbene Personen, aber erst geht vorrangig in der Suche eigentlich immer lebend und dann Todsuche.
Das bedeutet... Es gibt Hunde, die können beides, oder? Nach Richtig. Lebenden und toten Menschen suchen.
Genau. Sie suchen es ist irgendwo im Instinkt drin, dass sie vorrangig einfach lieber zu den Lebenden gehen, als...
Wen wundert das?
die Toten zu suchen. Also wenn beides drin ist, zeigen sie immer eher die Lebenden an.
Jetzt haben wir ganz viel auch über die Hunde gesprochen. Jetzt braucht natürlich der Hundeführer auch eine entsprechende Ausbildung. Natürlich neben einer hervorragenden Beziehung auch zu seinem Hund. Wie genau sehen denn diese Prüfungen aus?
Wir haben eben als Hundeführer haben wir unsere Theorieblöcke, die wir absolvieren müssen. Das heißt, da ist, wie vorher schon erwähnt, Erste Hilfe Mensch, Erste Hilfe Hund, dann Orientierung, Funk, dann etwas über Kinetik von den Hunden, dass wir auch wissen, wie funktioniert der Hund, was ist los, wie ist er aufgebaut. So sind die Hauptthemen in der Ausbildung dann und eben in der Suche das Teamwork, seinen Hund entsprechend kennenzulernen und zu erkennen, was macht der Hund jetzt gerade in der Fläche oder auf der Trümmer. Hat er was in der Nase? Hat er nichts in der Nase? Hat er was ganz anderes im Sinn, dass er sagt, ach, ich habe jetzt nichts gefunden, da hinten ist ein Reh. Das wäre vielleicht auch ganz nett zu jagen. Wobei, wie gesagt, die sind wirklich, wenn sie in der Training ihre Kenndecke aufhaben, dann sind die derart fokussiert auf diese Suche. Da ist selbst manche Hunde, die gerne mal ein paar Schritte daneben gehen, sind da so fokussiert, dass sie abrufbar sind und sagen, ich muss ja was, ich habe Aufgabe.
Ich muss leisten.
Ich muss leisten und das will ich auch machen, weil dann freut sich mein Hundeführer, ich krieg die Belohnung.
Also da weiß der Hund auch ganz klar, was Sache ist. Doris, du hast jetzt vorhin gesagt, bei so einem Hund ist es dann auch extrem wichtig, er ist auf der einen Seite fokussiert, wenn es drauf ankommt, aber wenn jetzt eben Ruhephasen sind, dass er oder sie auch wirklich zur Ruhe kommt.
Ja, das ist richtig. Das war jetzt mit dem zur Ruhe kommen, ist es natürlich so, das ist eher im privaten Bereich. Also diese Arbeit mit dem Hund ist natürlich schon sehr, sehr fordernd. Und die Hunde sind nach dem Training beziehungsweise auch nach Einsätzen schon von alleine kommen die zur Ruhe. Weil man muss sich einfach mal vorstellen, das hat der Reinhold ja vorhin schon gesagt, die Nasenleistung dieses Hundes ist so gigantisch. Ich sage immer, die Nase glüht danach. Also wenn man seinem Hund mal was zu saufen gibt und man hat die Finger relativ nah vor der Nase, dann merkt man, wie heiß diese Nase vorne ist. Normal ist eine Hundeschnauze kalt. Aber diese Nase, die ist richtig heiß. Das heißt, wenn ein Hund zum Beispiel jetzt mit uns Gassi geht, ja, der trödelt dann vor sich hin, der läuft auch mal ein bisschen schneller oder Bällchen spielen oder sonst irgendwas, was man ja, wie gesagt, mit Hütehunden eigentlich nicht machen sollte, dann wird man diese Hitze der Nase nicht haben. Es ist die Kombination, ich muss suchen und ich muss laufen. Also dieses Laufen und dann gleichzeitig einatmen und diese Gerüche differenzieren, das ist das, was es so anstrengend macht. Und dann sind die nach einem Training auch, die gehen ja dann in ihre Boxen und die liegen dann da drin, die schlafen. Es ist dieses zur Ruhe kommen, ist dann meistens zu Hause. Man sollte sie nicht also hochfahren. Wie gesagt, wir haben dieses Bällchenspielen schon oder sonst irgendwas.
Oder auch das Geschirr, von dem ihr vorhin berichtet hattet.
Genau, gut, dieses Geschirr, das wird ja dann, wenn die Suche beendet ist, beziehungsweise das Training, wenn er aus dem Wald kommt, wird das ausgezogen. Oder sogar schon vorher, wenn er die Person gefunden hat, wird ausgezogen, wird eingeklinkt und man geht dann in aller, sagt fertig, in aller Ruhe geht man dann raus und da weiß der Hund, okay, Thema erledigt. Ich habe fertig.
Und Feierabend.
Und Feierabend. Und dann geht's in die Box, gibt's noch was zu saufen. Und dann ist er Ruhe. Dann haben die wirklich, dann legen die sich hin und dann schlafen die. Und die brauchen auch diese Ruhephasen, damit das Gehirn muss ja im Prinzip auch das alles verarbeiten. Das ist bei uns nichts anderes, wie wenn wir nachts schlafen.
Absolut. Und auch da weiß man ja nicht, wann der nächste Einsatz denn kommt.
Genau.
Ihr habt jetzt vorhin schon gesagt, der Hund wird entsprechend natürlich spielerisch, am besten auch, wenn er noch jung ist, trainiert mit kleineren und dann immer größer werdenden Einheiten. Wie wird jetzt ein Hund eigentlich auf tote Menschen trainiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist relativ ähnlich. Wir haben Leichentücher. Es gibt zwei Gläser. Da ist im einen ist eins drin, im anderen ist nichts drin. Geht er zu dem hin, das Tuch enthält, dann kriegt er seine Belohnung. Da wird sehr viel mit dem Klicker gearbeitet, kommt also der Klick, Belohnung. Dann wird das kurz weg, der Hund wieder weggezogen, dann wieder hingelassen. Orientiert er sich zum richtigen Glas, kommt der Klick, gibt die Belohnung. Und der hat es dann relativ schnell intus, dass dieser Geruch, da kommt die Belohnung her, da bekomme ich die Belohnung und geht dann eben zu diesem Geruch hin. Und ich kann auf die Weise werden auch Sprengstoffhunde
trainiert.
Betäubungsmittel entsprechend werden die dort trainiert in der Art, dass die eben das vorgesetzt kriegen zum Riechen, die Auswahl haben zwischen nix und diesem Geruch und immer wenn dieser Geruch für sie interessant ist, bekommt der Klick, die Belohnung und dann weiß er, aha, das muss ich suchen, dieser eine Geruch.
Kann man eigentlich sagen, ein toter Geruch oder ein KVP, wie es bei euch im Fach Chinesisch heißt, ist irgendwie für den Hund leichter zu erkennen? Oder macht das keinen Unterschied? Weil ich sag mal, also, so eine Leichenverwesung nehmen ja auch wir Menschen nach einer gewissen Zeit wahr.
Ich denke mal, das ist eigentlich ziemlich egal, was dem Hund vorgesetzt wird. Also nur so als Beispiel. Ich habe zu Hause eine Bank mit 10 Gläsern Und ich lasse ihn, ich habe in einem Glas habe ich einen Teebeutel drin mit Kamillentee und in dem Rest nichts. Ich habe ein Glas, wo auch Kamillentee drin ist. Dann kriegt er das vorgehalten. Dann sage ich check und sage, er soll rübergehen. Diese Gläser haben alle Löcher. Das heißt, er sucht im Prinzip Glas für Glas ab. Und wenn er natürlich auf dem Kamillentee, bleibt er mit der Nase drauf. Dann kommt der Klick, super. Mhm. So lernt im Prinzip der Hund diesen Geruch. Da kann drei Gläser weiter, kann Hundefutter drin sein. Der wird mir immer diesen Tee anzeigen.
Ehrlich? Auch wenn ja. er gar nicht auch weiß, wie groß die Bewohnung ist?
Auch wenn der Hundewurst in drei Gläser weiter steht. Der riecht es zwar, aber weiß ganz genau, das ist nicht der richtige Geruch. Er muss den Kamillentee riechen. Und genau das Gleiche kann man natürlich auch mit diesen Leichentüchern machen.
Ich würde sagen, auch da hat uns der Hund auch einiges voraus, oder?
Ja. Bei 230 Millionen Riechzellen im Gegensatz zu Menschen muss er das ja können.
Also etwas ernüchternd heute, zumindest aus menschlicher Sicht. Reinhold, die Frage jetzt zum Schluss noch an dich. Wie kann man denn die Rettungshundestaffel unterstützen? Finanziell mit Sicherheit natürlich, da findet man alle Informationen im Internet. Aber was braucht ihr denn sonst noch so?
Wir brauchen neben eben den finanziellen Mitteln auch Übungsgelände, das Wälder, die uns zur Verfügung gestellt werden, Gebäude suchend, leere Gebäude, Industriegebäude, die nicht genutzt werden, wäre schön. Dann, ja, das wäre mal vorrangig das Wichtigste, was wir in Förderung brauchen. Was wir natürlich neben Geld als das immer noch um sich alle dreht, ohne Moos nichts los. So ist es auch bei uns. Die Ausrüstung kostet insgesamt komplett über 1.000 Euro. Das hat nicht jeder unserer Mitglieder. Da muss der Verein auch immer versuchen, einen Mittelweg zu finden. Von daher wären Förderer und Spenden sehr wichtig. Die Adresse im Internet www.rettungshundestaffel.de. Da findet ihr alles rund um unsere Staffel und auch, wohin ihr spenden könnt oder wohin ihr schreiben könnt, wenn ihr Fördermitglied werden wollt.
Doris, du wolltest noch kurz was ergänzen?
Wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir haben natürlich sehr viele Hunde, auch sehr viele einsatzgeprüfte Hunde. Was uns natürlich so ein bisschen fehlt, das sind die Suchtrupphelfer. Ja, also wer keinen Hund hat und wer gerne trotzdem mitmachen möchte, kann sich bei uns melden, wird von uns als Suchtrupphelfer ausgebildet und kann dann nach dementsprechender Prüfung auch in den Einsatz mitgehen, ohne Hund.
Also ganz vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf alle Fälle. Ganz herzlichen Dank an euch beide, beziehungsweise an euch vier, muss man ja sagen, Lilly, Merlin, Doris und Reinhold für euren Besuch hier in der Plattform bei Radio 4FM und auch stellvertretend für alle, die jetzt heute zugehört haben. Ganz herzlichen Dank für eure verdammt wichtige Arbeit.
Wir bedanken uns ebenfalls. Danke.
Radio 4FM.